Hallo und herzlich willkommen zum Serious Games Podcast rund um spielerische Methoden zum interaktiven Trainieren und Moderieren. Das sind Serious Games.
Ja, willkommen zurück zum Serious Games Podcast und heute mit einer Neuerung, denn den Yannick, den habe ich an dieser Stelle schon einmal begrüßt. Das ist ja rund 2 Jahre her. Ich verlinke auch gleich nochmal die Podcast-Folge in den Shownotes und damals haben wir, Yannick, über ein New Work Escape Game gesprochen, also ein Online-Spiel, das ich damals dann für eines meiner Teams beziehungsweise ein Kundenteam dann moderiert habe. Da hast du uns ganz toll unterstützt. Yannick, heute sprechen wir allerdings über eine weitere Entwicklung von dir, die 3D-Welten-Methode. Und einige haben das vielleicht schon online gesehen. Du bist da sehr aktiv, auch auf LinkedIn und Co. Aber da dachte ich, Mensch, viel interessanter ist doch erster Hand von dir zu erfahren, wie genau das funktioniert, was das mit den Teilnehmenden macht und warum das hilfreich sein kann, sich so einem ja komplizierten und oder komplexen Thema zu nähern. Also erstmal an dieser Stelle herzlich willkommen zum zweiten Mal.
Ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein. Also ich habe mich sehr gefreut, dass du gesagt hast, wir treffen uns nochmal für den Podcast und ich fühle mich sehr geehrt, dass ich tatsächlich ein zweites Mal da sein darf.
Das ist super, weil du hast so viel. Ich meine, wahrscheinlich können wir auch eine dritte und eine vierte Folge aufnehmen, aber starten wir doch erstmal. Ich meine, was sich nicht verändert hat in den 2 Jahren, sind meine Eingangsfragen. Also ich weiß, nach wie vor bist du in Hamburg-Altona zu Hause, nach wie vor passt auch die Beschreibung Organisationspsychologie und Gamification, aber ich lasse dich das am besten nochmal sagen. Also, was sollten unsere Hörenden über dich wissen? Und wie erklärst du die 3D-Welten-Methode eigentlich jemandem, vielleicht so in 2, 3 Sätzen, der noch nie etwas davon gehört hat?
Ja, also, was sollten die Teilnehmenden über mich wissen, ist, ich bin Organisationspsychologe mit großer Leidenschaft für Brettspiele und diese beiden Welten versuche ich miteinander zu verknüpfen und ich versuche, organisationspsychologische Themen wie Motivation, Vertrauen, Zusammenarbeit über spielerische Elemente erlebbar zu machen, um sie darüber besser zu reflektieren. Und die 3D-Welten-Methode ist entstanden mit dem Hintergedanken, dass jeder Mensch so seine eigene Karte von verschiedenen Themen im Kopf hat. Und wenn man sich vorstellt, man würde diese Karte, die jeder Mensch im Kopf hat, auf eine Glasscheibe malen und all diese Glasscheiben übereinander stapeln, dann würde man sehr schnell erkennen, wo haben wir schon Schnittmengen, wo vielleicht auch nicht. Und das Ziel dieser Methode ist es, dass am Ende eine dreidimensionale Repräsentation von sehr komplexen Themen im Raum entsteht, die genauso wächst, wie unser gemeinsames Verständnis dieses Themas wächst.
Okay, wow. Also das klingt noch sehr kryptisch und keine Sorge, ihr müsst jetzt keine Glasscheiben besorgen, aber nein. Vielleicht doch noch mal ein bisschen zum Ursprung. Also du hast es ja entwickelt. Wie hast du dich, wie hast du dich inspirieren lassen? Also wie kam es denn zusammen? Und wenn du auch uns ein bisschen Einblick geben willst, wie lange es gedauert hat, so
damit ja,
wir so ein Verständnis haben mit welcher Essenz und mit welchem mit welchem Blick auf die Dinge du deine 3D-Weltmethode heute einsetzt.
Genau, also der Ursprungsgedanke ist entstanden, als es einen Auftrag gab, ein Thema zu entwerfen und das Briefing hieß aber, wir wollen aber auf einer grünen Wiese anfangen. Und ich habe mir dann überlegt, nicht auf einer Wiese anzufangen, sondern auf einem blanken Ozean, auf dem so Inseln entstehen. Und ich wollte gerne eine tatsächliche Welt bauen lassen. Und mir ist halt aufgefallen, dass in vielen Workshops, in denen ich unterwegs war, immer unheimlich viel Papier an den Wänden hängt. Also ich arbeite gerne visuell. Das führt aber dazu, dass am Ende viele Post-its, viele Flipcharts vollgemalt sind. Und dann hast du bunte Post-its und alles umkringelt und Klebepunkte. Und am Ende hat man so einen Kindergeburtstag an der Wand. Aber so richtig die essentiellen Wechselwirkungen waren nicht sichtbar. Und ich wollte gerne alles in ein Modell packen. Wie immer, ne? Alles am besten in eins. Und mein Hintergedanke war, dass man, da kommt so ein bisschen so ein bisschen Wahrnehmungspsychologie dazu. Mhm. Also die Idee war, dass ich jede inhaltliche Dimension über eine anders visuell wahrnehmbare Dimension abbilde. Okay. Und somit visuelles Rauschen verhindere. Also so, wenn man sich so eine vollgetapte, vollgepostete Wand vorstellt, da sind ja alle inhaltlichen Dimensionen irgendwie horizontal abgebildet. Mhm. Und hier wollte ich gerne eine andere Dimension mit reinbringen, die das ermöglicht, dass ich einfach komplexere Themen auf der einen Seite so weit reduziere, dass ich die Wechselwirkung zwischen den Dimensionen betrachten kann und darüber aber Zugang zu neuen Themen bekomme, als wenn ich in Anführungsstrichen nur jedes dieser Themen einzeln betrachte.
Okay, okay. Also ja, lass uns einfach da mal nochmal einsteigen. Ich habe da natürlich ganz viele Fragen jetzt zu, ne? Wie kannst du dann komplexe Themen reduzieren, was genau macht das mit den Wechselwirkungen und wie werden die dann besprechbar und sichtbar? Vielleicht hast du gleich noch ein Beispiel für uns. Ich würde dich gerne noch fragen, wann hast du das denn das erste Mal, also auch vielleicht im Prototyp, hast du das denn das erste Mal moderiert und eingesetzt?
Das ist mittlerweile wahrscheinlich schon 3 oder 4 Jahre her. Und am Anfang habe ich das wirklich einfach entwickelt für Workshops, in denen ich selbst unterwegs bin. Also einfach nur für mich. Und nach und nach haben das immer mehr Co-Moderatorinnen gesehen und gesagt, das ist total cool und mach doch mal, dass man das auch machen kann, dass andere das auch nutzen können. Das heißt, es war gar nicht entwickelt worden mit dem Hintergedanken, ich mache da jetzt irgendwie ein Produkt raus oder so, sondern es ist wirklich entwickelt worden, ja, purer Egoismus so. Das hat mir das Leben einfach leichter gemacht und ich hatte da einfach Spaß dran in der Moderation.
Ja, klingt gut. Ich weiß, ich habe das erste Mal, also wir sehen uns ja regelmäßig, jährlich könnte man sagen, wenn nicht gerade eine Pandemie ist, bei der Manage Agile in Berlin. Da habe ich das erste Mal auch gesehen und schön, Manage Agile verlinke ich natürlich auch nochmal. Aber nochmal zurück zu deinem Kunden. Also was ist denn so eine ganz klassische Zielsetzung, wo du dann sagst, ach guck mal, da könnte die 3D-Welten-Methode Wert stiften. Du hast ja gesagt, dein Kunde hatte gesagt, ja, wir wollen bei der grünen Wiese starten. Worum ging es da? Oder vielleicht hast du ein anderes Beispiel für uns, wo du sagst, das ist so archetypisch für eine Anfrage.
Also das Interessante bei der 3D-Welten-Methode ist, dass man die für ganz, ganz viele Fragestellungen nutzen kann. Mhm. Ich persönlich nutze die am liebsten, wenn es zum Beispiel um so Strategiefragen geht oder um so Team- Verteilungsfragen. Also so eine typische Frage, also anders. Was die 3D-Welt gut macht, ist, dass sie alle Leute nochmal in die gleiche Richtung schauen lässt. Und ganz häufig ist es so, dass Menschen glauben, wir wissen ja, was uns erfolgreich macht oder wir haben eine Idee von einer gemeinsamen Zielvorstellung. Was aber in der Realität passiert ist, dass jeder in eine andere Richtung zieht, jeder dann doch nochmal so in sein Lieblingsprojekt Energie investiert und am Ende des Jahres, wenn es stressig wird, ist doch nichts fertig und alle sind enttäuscht. Und was die 3D-Welten-Methode macht, ist, es gibt verschiedene Phasen und durch diese Phasen geleitet wird immer wieder haptisches Material bewegt. Und das ermöglicht es, immer wieder einerseits über die Themen zu sprechen und andererseits das gesprochene Wort mit der physischen Repräsentation abzugleichen. Und darüber wird ganz häufig nochmal hinterfragt, Moment, verstehe ich da wirklich das Gleiche drunter? Jetzt zum Beispiel ein Beispiel bei so einer Fragestellung könnte sein, was haben wir getan, um am Ende des Jahres erfolgreich zu sein? Na, da gibt es ganz viele plausible Alternativen und der eine sagt, ja, wir haben ein neues Produkt entwickelt, der nächste sagt, wir haben unser Produkt am Markt viel besser vertrieben, der nächste sagt, wir haben einen neuen Bereich aufgemacht, der nächste sagt, wir haben uns intern weiterentwickelt und das sind alles plausible Ideen, das sind alles plausible Möglichkeiten. Die Frage ist, haben wir genug Zeit und Ressourcen, uns um alles gleich intensiv zu kümmern? Und das wird in der 3D-Welten-Methode halt schön deutlich, dass man darüber halt dann anders sprechen kann, wenn man anfängt, mit physischem Material das aufzubauen.
Ja, ich habe noch eine Frage. Also ich meine, das ist natürlich eine sehr offene, breite, große Frage. Ne? Was haben wir getan, um erfolgreich zu sein? In der Nachschärfung gehst du dann dann nochmal auf bestimmte Themenfelder oder sagst du wirklich, okay, nee, es ist okay, wenn inhaltliche Zielsetzungen, Ideen sind, also wenn wir jetzt in dem Beispiel bleiben, aber eben genauso wie Zwischenmenschliches, oder gehst du dann nochmal ins Priming der Teilnehmenden, setzt du nochmal einen gewissen Fokus oder lässt du das offen und
Das ist schön, das ist ganz gut, weil das ist quasi so die erste Phase der Methode. Also die erste Phase, also natürlich spricht man vorher so die Leitfrage ab, so was wollen wir, zu welchem Thema wollen wir uns eigentlich austauschen. Und in der ersten Phase geht es darum, erstmal zu gucken, wie kriegen denn welche plausiblen Alternativen stecken denn eigentlich in den Köpfen der Teilnehmenden? Und da gibt es verschiedene Kreativitätsmethoden, mit denen man das machen kann. Und vielleicht um so ein bisschen, dass sich die Leute was vorstellen können. Es gibt so Sechsecke und die sind so Mini-Whiteboards. Die kann man beschreiben, da kann man auch drauf malen oder andere Sachen draufbringen. Und die Idee ist, dass sozusagen jeder erstmal seine eigenen, unbeeinflusst von anderen Teilnehmenden, seine eigenen plausiblen Alternativen zu dieser Fragestellung aufs Papier bringt.
Ja, und Janik, wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, ne? Weil jetzt sind wir quasi schon im Workshop, also das machst du tatsächlich, mit der Auftragklärung mit dem Kunden, du bist dann angereist, dazu kommen wir auch gleich nochmal mit zu dem ganzen Material, aber das würdest du also schon mit den Teilnehmenden dann entwickeln, genau, beziehungsweise nachschärfen oder wie du sagst, in der ersten Phase dann quasi herauskristallisieren. Ne?
Genau, also das Schöne ist, mit den 3D-Welten kann man tatsächlich auch Ad-Hoc-Workshops durchführen. Also ich könnte in einen Workshop gehen, also ich würde mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ich könnte in einen Workshop gehen, könnte mit der Gruppe die Frage klären, die geklärt werden muss, sofort in die Bearbeitung gehen und könnte mit dieser Methode von Anfang bis Ende einen runden Workshop machen, ohne vorher alle Details abgesprochen haben zu müssen, weil die Gruppe ihr eigenes Bild entwirft und damit auch für sich selbst an den richtigen Stellen sich selbst die Fragen stellt, ist das das Thema, über das wir reden wollen?
Dann können wir also trotzdem darüber sprechen, was deine Aufgabe ist und was du dann tatsächlich tust, ne, um das eben auch zu ermöglichen für die Teilnehmenden. Okay, zurück zu Phase 1. Welche Alternativen gibt es bei euch? Du hast es gesagt, plausible Alternativen als Antwort auf die Frage des Workshops. Und die Teilnehmenden schreiben das auf die 6 Ecke auf. Ich würde sagen, wir legen einfach mal natürlich einen Link zu deiner Webseite und zu dir als Person, aber auch gern noch so ein Foto mit in diesen Podcast. Und dann kann man das einfach mal sehen. Die sind ja so in etwa so groß wie die beliebten Klebezettel da draußen, oder?
Ja, die sind ungefähr wie die Klebezettel. Sie sind halt schon von der Größe, glaube ich, wie die meisten das von diesem Brettspiel Siedler von Catan kennen. Auch das Spiel würde ich da an der Stelle durchaus als Brettspiel-Fan mit als Inspirationsquelle nennen. Diese Sechsecke sind halt wieder beschreibbar und man schreibt diese verschiedenen plausiblen Alternativen dort drauf. Und die werden dann in einem Clusterprozess zusammengelegt zu verschiedenen Inseln. Und das Interessante ist bis hierhin, also hier entstehen manchmal schon so die ersten Elemente, wo Leute feststellen, ach, ich dachte, das gehört an das Thema ran oder nicht in das Thema. Aber bis hierhin arbeitet man auch erstmal noch in 2 Dimensionen. Das ist noch nicht der Moment, wo der große Knalleffekt kommt, sondern der spannende Teil ist der nächste, wo es nämlich an das Thema Priorisieren geht. Und da habe ich versucht, mich daran zu orientieren, auch an so Wort, an so sprachlichen Gebrauch. Also wir reden von hohen Prioritäten. Das heißt, die Prioritäten werden in die Höhe gebaut. Das heißt, umso höher am Ende eins dieser Felder ist, umso höher ist die Priorität und umso eher wird es auch unter Stress gemacht.
Okay.
Und ein Bild, was dann sehr gut und sehr eindringlich wirkt, ist, dass ich sage, dadurch ist es ja auf Inseln, wenn der Stress steigt, steigt auch der Meeresspiegel. Und welche Inselteile und welche Inselthemen gehen denn bei welchem Stresslevel auch einfach unter? Und das verdreht nochmal die Perspektive, weil wir normalerweise die Tendenz haben, uns anzugucken, was ist besonders hoch priorisiert. Und hier geht es aber explizit darum, auch zu gucken, wo geben wir uns auch die Erlaubnis, dieses Thema am Ende nicht zu machen. Und meine Erfahrung ist, häufig ist es so, man einigt sich auf eine gute Priorisierung im Team. Und dann gibt es irgendeine E-Mail mit 2 bis 3 Ausrufezeichen dran, wo dran steht, das ist jetzt aber Prio 1. Und in dieser E-Mail steht aber nicht drin, übrigens, die und die Themen werden dafür depriorisiert. Das heißt, es bleibt einfach immer, es kommt nur noch mehr Prio 1 dazu. Dadurch, dass die Priorität hier mit haptischem Material gebaut wird, entsteht sofort die Frage, wenn du etwas hochpriorisieren willst, kannst du das tun, aber von wo soll die Priorität kommen? Was wird dafür depriorisiert? Okay. Und das ermöglicht eine bedeutend intensivere Diskussion, aber auch eine realistischere Planung.
Okay, und auch da mache ich nochmal, also ich habe das natürlich jetzt schon mal gesehen, ne? Aber auch da mache ich nochmal ein Bild dazu oder lade auch jeden ein. Ich weiß, du hast verschiedene so kleine Erklärvideos, aber du sagst natürlich, das, was du vorhin auch sagtest, jetzt im Gegensatz zu einer ganz klassischen, ich sag mal, Punktabfrage oder den ganz klassischen Clustern mit, je nachdem, wie bunt dann die Klebezettel geworden sind und wie groß die Wand ist und wie viel Mühe man sich beim Clustern gemacht hat, sagst du natürlich auch, weil das findet ja alles an einem Tisch statt, ja? Sagst du natürlich auch, okay, ist auch viel leichter zu erfassen, ja? Also nicht nur die hohen Prioritäten, sondern eben auch die verschiedenen Themen, die dann eben auch nebeneinander, also koexistieren dürfen. Ja, genau. Die können durch die Sechsecke sind sie ja hinreichend anknüpffähig, ja, und dann entsteht eine Insel und dann zu den weiteren Verbindungsmöglichkeiten kommen wir ja gleich noch. Aber so, dass es auch gut fassbar ist, da? Also du sagst, es ist gut, auch besprechbar und man sieht auch sofort, ach, guck mal, das haben wir hochpriorisiert und jetzt in deiner Metapher zu bleiben, wenn der Meeresspiegel steigt, dann sind halt die Dinge, die keine so hohe Insel haben auf den 3D-Welten, die werden dann wahrscheinlich verschwinden. Ne?
Oder genau, also ich mache mal ein Beispiel, wo man merkt, was ist so, also ein klassisches Beispiel ist, wenn ich die Fragestellung habe, wie wollen wir als Team zusammenarbeiten, was ist uns in unserer Zusammenarbeit wichtig? Und dann taucht früher oder später meistens sowas wie, wir wollen uns gegenseitig wertschätzen auf. Und Wertschätzung ist ein Thema, solange das flach ist, können sich alle darauf einigen, dass Wertschätzung wichtig ist. Finden alle gut, ne? Das würde auf jeder PowerPoint als Bullet Point mit dastehen. Ja. Das Spannende ist aber, wie wollen wir mit Wertschätzung unter Stress umgehen? Und es gibt die einen, die sagen, also wenn es gerade richtig stressig ist, ja, und wir wirklich als Team unter Druck stehen, dann habe ich nicht die Zeit und Muße jetzt noch mit Bitte, Danke und Shishi und Schleifchen, sondern dann muss einfach auch mal klar sein, auch ein rauer Ton ist in Ordnung, weil wir müssen jetzt hier durch stürmischen Sturm durch und da ist einfach nicht die Zeit für. Okay. Und es gibt andere, die sagen, gerade wenn es stressig ist und draußen der Sturm weht, dann will ich wenigstens hier drin meine Ruhe haben. Und dann ist es umso wichtiger, dass wir uns hier im Team einen Pol geben, wo wir uns erholen können. Denn wenn auch das noch einbricht, dann bricht das ganze Team auseinander.
Ja.
Und das sind zwei völlig unterschiedliche Ansätze, wie man jetzt mit Wertschätzung unter Stress umgeht. Und beide würden sagen, Wertschätzung ist uns im Team wichtig. Aber diese Perspektive, wie gehen wir unter Stress damit um, macht natürlich nochmal eine ganz andere Dimension auf und macht eben nochmal einen anderen Umgang miteinander deutlich. Und das ist jetzt ein Beispiel für ein Thema zum Beispiel in der Zusammenarbeit, aber das Gleiche gilt zum Beispiel auch bei verschiedenen anderen Zielen, wo man immer sagen kann, wir finden das alle wichtig und gut, aber sind wir auch bereit, das unter Stress aufrechtzuhalten?
Okay, also ich, wie gesagt, hake hier so meine Checkliste ab, ja, dass wir so alles haben, was wir für die 3D-Welten benötigen. Ich fasse nochmal zusammen. Ja. Die erste Phase ist tatsächlich relativ offen. Ne? Was sind so plausible Alternativen? Und die werden geclustert als Insel, wie gesagt, auch visuell ansprechen. Und dann geht es in die Prioritäten, die werden hochgebaut. Das heißt also, nur das nochmal alle sich das vorstellen können, diese kleinen Sechsecke, die werden quasi übereinander gestapelt. Ne? So, und so entsteht dann auch so die Höhe, so dass es dann auch visualisiert werden kann. Ach, guck mal, das ist besonders hoch priorisiert. Das heißt,
also es gibt da wirklich spezielle Höhenplättchen für, die dann wirklich nochmal so 1-2 Zentimeter Unterschied machen, sodass man das wirklich auch von weiter weg gut sofort erfassen kann, okay, hier ist nochmal eine ganz andere Höhe. Okay, also das ist auch das 3D da drin, das wächst wirklich für alle sichtbar. Ja.
Genau, cool. Also das heißt, es gibt die beschreibbaren Platten, die Höhenplatten, es gibt natürlich einen Tisch und ein paar Whiteboard-Marker, aber es gibt
eben auch die Seematte.
Genau, diese Seematte, ja, genau, diesen Ozean, ne? Also nicht die Wiese, sondern die Seematte. Und jetzt habe ich aber so ein bisschen die Frage auch, wie sich denn dann so die Teilnehmenden darauf einlassen, wozu die eingeladen werden, aber auch wie sich so der Flow oder dieser Safe Space so entwickeln kann. Also ich verstehe noch, aufschreiben, clustern, okay, da können schon die ersten Diskussionen, Unterschiede sichtbar werden, aber wie machst du das zum Beispiel mit diesem Hochbauen und diesen Prioritäten setzen?
Ja, also das Schöne bei der Methode ist, und da, das kennt man auch, also erfahrene Facilitator können da, glaube ich, und Facilitatorinnen können da an verschiedenen Stellen viele Sachen mit anknüpfen, die sie auch von anderen Sachen kennen. Sowas wie Training from the back of the room. Ne? Also das Interessante ist, ich sage immer, diese Welt, die dort entsteht, die wird zu 100% von den Teilnehmenden gebaut. Ich fasse die nicht an. Die ist wie eine Seifenblase und in dem Moment, wo ich meinen Finger dran mache, macht's plopp und die Illusion ist weg. Ja. Das heißt, die Teilnehmenden, man kann sich das so vorstellen, die stehen um diesen Tisch, also in der Horizontalen liegt diese Matte dort drauf. Ja. Und das bietet verschiedene Vorteile, wenn man weg davon kommt, dass man an einer Wand arbeitet, hinzu, wir arbeiten auf einem Tisch in der Mitte. Einer der großen Vorteile ist, und das kennt jeder, wenn du dir vorstellst, du stehst mit 8 Leuten um so eine Pinnwand drumherum, dann ist das Klassische, was passiert, so zwei Alpha-Personen stellen sich ran, fangen an zu sortieren, eher introvertierte Personen treten ein Stück zurück, verschränken die Arme, und am Ende entsteht so ein Gefühl von, ja, aber ich habe es ja nicht mitgemacht. Hier ist es so, dadurch, dass das Spielbrett in der Mitte liegt oder diese Matte in der Mitte liegt und alle drumrum sitzen, am Anfang noch sitzen, später dann stehen, hat jeder die gleiche Distanz zu dem Material. Jeder kann überall mit einbauen. Jeder ist permanent auch daran beteiligt und hat seinen Anteil und die Möglichkeit, seine Sichtweise in diese Welt mit einzubauen. Und das sorgt für eine ganz andere Aktivierung. Für mich als Facilitator, der da die Gruppe begleitet, habe ich den großen Vorteil, dadurch, dass die Gruppe mit dem Bauen beschäftigt ist, kann ich mich wieder mehr darauf konzentrieren, was ist eigentlich meine Aufgabe als Facilitator. Ich kann mir überlegen, was ist eine gute Frage, die ich stelle, was möchte ich gerne als nächsten Step machen, und ich bin nicht damit beschäftigt, Papier zu verwalten, wo ich dann, okay, und welches Arbeitsblatt und welches hier und welche Post-its und dann hefte ich die noch um und dann notiere ich das für euch, sondern ich kann mich wirklich wieder darauf konzentrieren, was ist eine gute Frage, die die Gruppe für die nächste Reflexion einbringt, und die Gruppe ist die ganze Zeit damit beschäftigt, in dieser Welt zu bauen. Und hier ist vielleicht noch mal für mich, was ich daran, das können wir vielleicht nachher noch mal gucken, in Abgrenzung zu anderen Methoden. Okay. Es braucht nicht diesen Eigenkreativanteil. Also manche Methoden sind ja so, bau deine Gefühle, aber mit Bausteinen oder Ähnlichen. Und dann gibt es diesen Druckmoment, wo manche Leute sagen, oh, ich habe jetzt aber gar keine Idee. Ne? Manche sind sehr kreativ und die haben sofort eine Idee, wie sie loslegen, aber es löst dann immer mal Druck aus. Okay. Bei der 3D-Welten-Methode ist immer ein klarer Auftrag, was soll hier passieren? Nutze diese Teile und baue die hier ein, wo du sagst, das ist dir besonders wichtig. Oder füge die dort an. Und das heißt, am Ende entsteht durchaus ein spielerisches, kreatives Element, aber es ist nicht so weit, dass so ein Performance-Druck entsteht.
Verstehe. Wie moderierst du das an? Also kann ich gut denken, was ist so etwas, was die Teilnehmenden, wenn du jetzt mit der 3D-Welt-Methode arbeitest, was die im Vorfeld wissen müssen? Also die sehen ja dann nochmal die Matte, ne, die Seematte, die sehen ja auch, guck mal, da gibt es so Sechsecke, vielleicht auch unterschiedliche Frage. Was sagst du denen im Vorfeld? Also wie leitest du das ein? Was sind so deine Einladung, um ins Arbeiten zu kommen?
Also das ist das Gute an dem Material ist, es ist alles sozusagen abwaschbar und es ist permanent veränderbar. Also jeder, der vielleicht mal nicht mit den besten Klebezetteln gearbeitet hat, kennt das. Wenn du die dreimal umhängst, dann denkst du dir, na, die bleiben jetzt da hängen, weil wenn ich die nochmal anfasse, liegen sie auf dem Fußboden. Und das Schöne bei dem Material ist, das ist bis zur letzten Sekunde anpassbar. Und damit kann man schon mal allein am Anfang deutlich machen und die Grenzen verschieben, weil man sagen kann, so ein bisschen auch mit diesem agilen Hintergedanken, iterativen Vorgehen, ihr könnt jederzeit bei einer Veränderung des Verständnisses des Themas eure Repräsentation auf dem Tisch anpassen. Und das heißt, wenn später nochmal eine Umformulierung notwendig ist, dann kann ich die einfach umschreiben. Wenn später nochmal ein Umschieben notwendig ist, kann ich das umschieben. Und selbst wenn ich später nochmal eine neue Inselwelt oder was Neues mit reinbringen möchte, kann ich das tun. Und so baut sich stückchenweise die Logik auf. Der zweite Anteil, wo ich sage, das wiederholt sich in jeder Phase für die Teilnehmenden, ist immer ein Wechsel aus einem deiner individuellen, unbeeinflussten Sichtweise in der Diskussion mit der Gruppe. Das heißt, immer wieder gibt es am Anfang der Phase etwas, wo jeder Teilnehmende für sich überlegt, wie ist mein Standpunkt zu dieser Frage? Das wird ins gemeinsame Bild eingearbeitet. Und danach wird geguckt, wenn wir uns dieses Gesamtbild angucken, wo müssen wir diskutieren, wo gibt es nochmal Unterschiede, wo habe ich nochmal Verständnis nachfragen und passt es denn für uns als Gruppe auch noch?
Ja.
Und dieses Wechselbild zusammen mit dieser Veränderbarkeit, also als Beispiel, wie häufig macht man eine Punktabfrage mit Klebepunkten und schaut sich am Ende die Punktabfrage an und sagt, ach ja, jetzt, wo ich das Gesamtbild sehe, dann müssten wir hier nochmal zwei Punkte abpopeln und da drüben rankleben. Dann wäre das Bild besser. Das geht halt schlecht oder gar nicht. Und hier ist das halt möglich. Das heißt, nachdem bestimmte Fragestellungen gestellt wurden, nachdem sich die Leute ihren persönlichen Standpunkt reingebracht haben, ist es immer noch anpassbar, dass das Bild am Ende wirklich wieder für alle passt.
Verstehe, verstehe. Okay, also genau, das bringt mich, ich muss mal schauen, ich habe mir noch eine Frage notiert, die stelle ich dir aber erst später, ja. weil ich habe also verstanden, es gibt den Moment, den würde das Nachdenken, gegebenenfalls aufschreiben, ja. Musst du eigentlich, also zu jeder Frage, jeder immer was?
Ja, also jeder hat zu jeder Frage immer die Möglichkeit, es gibt für jeden immer einen Beteiligungsbaustein, wo jeder erstmal sich selbst Gedanken machen kann und sagen, was glaube ich zu dieser Fragestellung? Und diese persönliche Positionierung wird danach reflektiert. Und das ist vielleicht auch nochmal das Interessante, dadurch, dass es physisches Material ist, also die meisten oder viele kennen wahrscheinlich so bestimmte Feedback-Regeln. Und klassischerweise gibt es da diese WWW-Regel, ne? Die Trennung zwischen Wahrnehmung, Wirkung und Wunsch. Und dieses physische Material leitet implizit die Gruppe an, permanent in der Diskussion, in dieser Unterscheidung zwischen Wahrnehmung und Interpretation zu bleiben. Weil wir immer initial etwas herstellen, was für alle visuell geteilt wird. Also ich bringe ein bestimmtes Höhenplättchen ein und lege das auf ein Plättchen. Und das bleibt erstmal undiskutiert, weil das haben wir jetzt alle gesehen. Aber wie ich das interpretiere und wie du das interpretierst, dass ich das Höhenplättchen da drunter lege oder was das für unser Zusammenarbeiten bedeutet, das können wir jetzt diskutieren. Und was das macht, ist, es sorgt dafür, dass die Diskussion nicht mehr zwischen Personen stattfindet. Also ich rede nicht mit dir darüber, dein Projekt ist doof oder deine Idee ist doof, sondern wir reden immer über das Modell und wir sagen, ist das, was wir jetzt hier sehen, für uns als Team sinnvoll? Oder müssten wir dann nicht eventuell von dem Projekt auf das Projekt shiften, damit wir hier insgesamt erfolgreich sind? Und das schafft auf der einen Seite eine gewisse Distanz zu der Inhalt, also zu den Inhalten. Und auf der anderen Seite ermöglicht es aber auch eine psychologische Sicherheit, weil sich Leute jetzt darüber austauschen können und auch Dinge ansprechen können, wo sonst möglicherweise eine Hürde ist, weil ich halt sehr wahrscheinlich Schwierigkeiten damit habe, das Projekt, was das Lieblingsprojekt der Führungskraft ist, irgendwie runter zu voten.
Ja, okay. Und ja, also die Welt entsteht oder die Inseln entstehen, die Prioritäten werden visualisiert mit Höhenplättchen. Es gibt immer wieder Momente, wo die Teilnehmenden erstmal selber entscheiden müssen, ne? Wie stehe ich dazu, was bleibt trage ich dazu bei, dann wird es visualisiert und diskutiert, das habe ich verstanden. Wie geht es dann weiter? Also ich kann mir jetzt vorstellen, vielleicht auch nochmal in deinem Beispiel zu bleiben, ja, das Team hat ja, Erfolgsmomente, kritische Erfolgsfaktoren identifiziert, hat ein bisschen diskutiert, wie ist es eigentlich mit Stress, wenn der Seespiegel oder der Meeresspiegel genau dann steigt und es kristallisiert sich so nach und nach vielleicht auch erste Lösungen, erste mögliche Dinge heraus, wie man damit umgehen kann. Wie geht es dann weiter? Also
das Interessante an der Stelle ist, dass die Methode immer wieder einen gemeinsamen Konsens herstellt und dann rüttel ich von draußen wieder an diesem Konsens und sage, ja, jetzt sind sich alle gerade einig, aber auch unter diesen Bedingungen. Das heißt, nachdem alle erstmal ihre plausiblen Alternativen flach gesammelt haben, sind alle glücklich. Ne, super, damit kommen wir klar. Jetzt rüttel ich dran und bringe dieses Höhenprofil rein und auf einmal müssen wir es priorisieren unter Stress, aber vielleicht haben wir jetzt in unserer Diskussion auch dann Konsens gefunden und wir sagen, okay, damit können wir erstmal gut weiterarbeiten und jetzt kann ich in diese Inselwelt ganz viele verschiedene Analyseformen einbauen, zum Beispiel eine Stakeholder-Analyse, in dem diese Inselwelt besiedelt wird. Das mache ich zum Beispiel über verschiedenfarbige Häuser, die dann platziert werden. Und, und das zeigt zum Beispiel jetzt auch auf, was ich damit meine, wenn ich sage, verschiedene Dimensionen, die Wechselwirkungen zu betrachten. Wenn man sich also dieses Profil vorstellt, diese Inselwelt mit verschiedenen Themenbereichen, die auf verschiedenen Höhenleveln sind, wo an verschiedensten Dingen verschiedenfarbige Häuser, die jeweils einen Stakeholder repräsentieren, abgebildet sind, dann kann man sich gut vorstellen, was passiert denn jetzt, wenn der Meeresspiegel steigt? Also welcher Stakeholder wird sich als erstes beschweren, weil die meisten Häuser unter Wasser sind? Man kann gucken, gibt es bestimmte Inseln, wo ein Stakeholder überhaupt nicht vorkommt? Gibt es Inseln, die einem Stakeholder besonders wichtig sind? Wie müssen wir mit diesem Stakeholder in die Kommunikation gehen? Das heißt, was in dieser Phase nochmal passiert, ist ein Teil, der, glaube ich, häufig zu kurz kommt, und zwar nochmal die Perspektive einzunehmen von den Personen, die nicht an diesem Workshop teilgenommen haben. Das bedeutet, die Idee dabei ist, ich kann das zum Beispiel nutzen, wenn ich mir überlege, ja, wie würden denn jetzt diese Stakeholder diese Inselwelt beurteilen? Dann setzen die ihre Stakeholder-Perspektiven. Und dann kann ich überlegen, wie muss ich denn in die Kommunikation gehen, wenn deren Bild von unserer Priorisierung abweicht. Dann muss ich vielleicht nochmal eine andere Schleife drehen, weil alle, die an dem Workshop teilgenommen haben, sind happy. Die haben das jetzt verstanden, die haben sich auf eine Priorisierung geeinigt. Dann verlassen sie den Workshop, treffen in der Organisation wieder auf andere Stakeholder, die aber ganz eigene Anforderungen an das Team haben und ganz eigene Vorstellungen von Erfolgsfaktoren. Und möglicherweise, wenn das abweicht, dann kann ich das an der Stelle identifizieren und dann kann man überlegen, wie müssen wir denn auf diese Stakeholder zugehen, damit die auch unsere Priorisierung mit unterstützen.
Okay.
Und das ist jetzt ein Beispiel. Ich kann genauso aber auch eine Risikoanalyse durchführen. Ich kann gucken, okay, wie ist unser aktueller Status? Womit müssen wir anfangen? Und ich kann dort mehrere weitere Dimensionen mit einbringen. Das hängt dann allerdings sehr stark von der Zielfragestellung ab.
Ja, genau. Okay, also ich habe verstanden, so, ich nenne es jetzt einfach mal Realitätscheck. Ja, wir haben im stillen Kämmerlein, im Workshop-Kämmerlein uns auf eine Priorisierung vielleicht geeinigt, haben das diskutiert, können uns da gut mit einfinden. Aber jetzt aber so der Realitätscheck, was sind eigentlich die Stakeholder, die anderen Menschen, die Commitments, die vielleicht schon gegeben wurden und welche Dynamik ist dann zu erwarten? Also ich höre aber raus, diese Stressfrage kommt immer, ne? Also so unter dem Motto, okay, was ist eigentlich, ne, wenn wir mehr zu tun haben, nochmal, Stress kann ja aus ganz unterschiedlichen Faktoren entstehen, von innen heraus, aus dem Team heraus, kann aber auch von außen heraus, kann auch von der Umwelt sein, also das ganz unabhängig davon, wie ihr jetzt Stress repräsentiert, aber die Frage kommt doch immer, ne? Also das merke ich so fast in jeder Phase so ein bisschen, ne?
Genau, also das ist vielleicht auch der Unterschied. Also es gibt ja andere Methoden, wo es viel darum geht, also sowas wie Design Thinking, wo es ja auch darum geht, neue Ideen zu kreieren. Und Mein Gefühl ist, in Phasen, wo Organisationen viel darauf gucken, wo wollen wir als nächstes investieren, wo brauchen wir neue innovative Ideen, wo dürfen wir den Zug der Zeit nicht verpassen, wo sind wir vielleicht schon zu standardisiert, da hilft es, neue Ideen rauszuclustern. Aber im aktuellen erlebe ich das häufig, dass Organisationen eher vor der Herausforderung stehen, wir haben genug gute Ideen, wir kommen aber nicht dazu, alles umzusetzen. Die Ressourcen werden halt knapper und man muss überlegen, wie kann ich denn mit begrenzten Ressourcen das Beste rausholen? Und da ist halt die 3D-Welten-Methode stark, dass es halt immer wieder begrenzte Ressourcen gibt und immer wieder sagt, und wie gehen wir aber damit um und wie einigen wir uns denn im Falle von Engpässen? Und das sorgt dafür, dass immer wieder in jeder Phase es zu einer Priorisierung und einer Schärfung kommt und sich am Ende alle einig sind, diese Themen lassen wir auf keinen Fall hinten runterfallen und diese Themen sind es im Zweifel halt nicht, weil das ist, glaube ich, das, was am schwersten fällt, ist es, Themen loszulassen. Und ich bin immer ein großer Fan davon, dass nur wenn in ein Thema normalerweise Energie geflossen wäre und ich jetzt in einem Workshop sage, und da investieren wir keine Energie mehr rein, dann wird Energie frei, die ich in ein anderes Thema packen kann, was ich damit über die Ziellinie bringe. Und das ist aber auch ein Prozess, der tut weh. Also das ist ja auch schmerzhaft, weil das ist ja ein Thema, da hatte ich ja Lust drauf. Aber dieser Abwägungsprozess, den erlebe ich als häufig realitätsnäher und häufig zukunftsfähiger, als zu suggerieren, ja, wir haben ja noch mehr Ideen und noch mehr Geld und noch mehr Manpower und Womanpower und noch mehr Ressourcen, dann können wir die ganze Welt umsetzen und dann ist die Welt wieder flach, ne? Der Meeresspiegel stört uns nicht und dann können wir gucken, mit welcher Methode wollen wir ja neue Ideen generieren. Aber hier geht es ganz häufig eher darum, wie gehe ich damit um, wenn ich nicht endlose Ressourcen zur Verfügung habe.
Okay, ja, herzlichen Dank. Also quasi die dauerhafte Punktabfrage visualisiert als Meeresspiegel, ja, in jeder Phase so als Realitätscheck. Jannik, bevor wir so ein bisschen auch gucken, was machen denn die Teams denn damit, ja, auch mit der Diskussion und den Erkenntnissen und wie begleitest du die dabei, habe ich noch zwei weitere Materialien so im Kopf beziehungsweise auch gesehen und erlebt. Das eine hast du schon gesagt, also es gibt die Stakeholder, das sind jetzt auch kleine Männchen, ne? Und dann gab es die Häuser noch und dann gab es aber auch noch Brücken. Kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen? Also wann setzt du die ein, in welcher Phase oder was wären dann so Diskussionen, die damit angeregt werden können?
Genau, also das Schöne ist, wenn man diese Grundidee einmal gut verinnerlicht hat, dann kann man das halt auch noch verschieden erweitern. Also zum Beispiel nutze ich gerne Männchen für persönliche Verantwortungsbereiche. Also sagen wir als Beispiel, wir haben wieder unser Team, das besteht aus 8 Personen und die haben ihre Inselwelt gebaut mit den verschiedenen Herausforderungen und Aufgaben in diesem Team, haben priorisiert, wie wichtig welche Aufgaben sind. Dann wird am Ende die Frage gestellt, wofür möchtest du Verantwortung übernehmen? Und dann sehe ich plötzlich, ach, die eine Insel, da hat keiner Lust drauf. Wie wollen wir damit umgehen? Oder auf einer Insel, da ballen sich 3-4 Personen, die werden sich möglicherweise gegenseitig wegrempeln. Oder jemand hat sich auf Themen platziert, die wir total wenig hochpriorisiert haben. Wie geht's der Person damit, dass ihr Lieblingsthema offensichtlich eins ist, wo wir sagen, ja, das hat für uns gerade nicht die große Bewandtnis. Und grundsätzlich bei der Methode ist mir immer wichtig, es gibt kein richtig oder falsch. Das ist immer nur ein Anlass fürs Gespräch. Und die Idee ist immer, die Frage nachzustellen, okay, und wenn unsere Hypothese, die wir hier gebaut haben, stimmt, welche Auswirkungen hat das und wie wollen wir damit umgehen? Und die Brückenteile, die du angesprochen hast, die dienen zum Beispiel nochmal dazu, die verschiedenen Inseln miteinander zu verbinden, um zum Beispiel Abhängigkeiten darzustellen. Oder je nach Fragestellung kann man auch sagen, okay, wo müssen besonders schnelle Kommunikationswege entstehen? Also damit gibt es nochmal die Möglichkeit für flexiblere Verlinkungen dazwischen.
Ja, okay, wow. Also ich kann mir vorstellen, es gibt auf jeden Fall viel zu besprechen während eines solchen Workshops. Du hast auch schon ein bisschen anklingen lassen, du als Facilitator, mit der Seifenblasenmetapher, bist außen vor. Also es ist jetzt kein Material, was du aktiv manipulieren würdest, sondern das überlässt du den Teilnehmenden, ne? Und gibst ihnen natürlich da die Informationen und Anleitungen, sodass sie das dann auch gut tun können, um dann auch ins Gespräch zu kommen. Wie, wenn wir nochmal so nach viel Diskussion jetzt, nach viel Gespräch, langsam so gegen die oder ja, in die Endphase des Workshops mal reinschauen. Wie
geht's weiter?
Ein solcher Workshop, ja, wie geht's weiter? Genau. Welche Erkenntnisse, wie bleiben die Erkenntnisse? Oder auch, ich denke mir immer so, es wird ja viel gesprochen, aber wie bleibt das bei den Teilnehmenden? Was machen die denn daraus? Was ist deine Empfehlung? Ist das auch Teil der 3D-Weltenmethode oder ist das etwas, wo du sagst, okay, da sind die Facilitatoren dann nochmal gefragt, aus ihrem Fundus heraus genau. Transfer zu ermöglichen oder Debriefing zu ermöglichen genau. Oder eben in die klassischen, wer macht was bis wann, ja, Aktivitätslisten hineinzugehen.
Genau, also da würde ich genau sagen, oder würde ich das genau aufgreifen wollen, was du gesagt hast. Das hängt natürlich ganz stark von der Fragestellung ab, was soll am Ende rauskommen, und da gebe ich den Ball auch gerne an die Facilitator-Profis ab, die das dann anwenden. Man kann am Ende so einer 3D-Welt total gut übergehen in ein, okay, welche Erkenntnisse haben wir, wie wollen wir damit umgehen, wer macht was bis wann. Ich kann das genauso am Anfang eines Veränderungsprozesses machen und ich baue so eine 3D-Welt. Vielleicht mal so 2, 3 Beispiele, was in der Praxis Leute schon damit gemacht haben. Entweder ich oder andere. Da gab es Workshops, da wurde in jeder Führungsebene eine 3D-Welt gebaut. Die wurde dann sozusagen konserviert und wurde dann ausgestellt in der Kantine. Dann gab es wie so eine Art Museumswalk für alle in der Organisation. Da gab es dann Pinnwände dazu und dann konnte die Organisation sich die Workshop-Ergebnisse angucken und die kommentieren. Das zeigt nämlich, und das ist vielleicht nochmal ein Unterschied, finde ich, zu anderen visuellen Methoden, die sind sehr stark, dass die Leute, die im Workshop sind, das sehr gut verstehen. Ne? Aber ich als Außenstehender gucke mir da manchmal solche Modelle an und denke mir, I don't get it. Ne? Also das ist dann sehr abstrakt. Und hier ist es aber so, dass diese Logik und dadurch, dass ich auch immer wieder beschreibende Worte verwende und das zusammenfasse, dass diese 3D-Welten sehr anschlussfähig sind für Personen, die nicht daran teilgenommen haben. Also einerseits zum Beispiel hier, dass andere Leute sich das angucken können und können Fragen stellen oder Verständnis aufbauen. Was anderes, was ich zum Beispiel mal gemacht habe, ich habe dann zum Beispiel die Stakeholder als Gäste dazu geholt. Also die Hypothese der Gruppe ist ja, dass die Stakeholder sich für bestimmte Themen besonders interessieren. Und dann kann ich aber die echten Stakeholder, einfach 2 Vertreter davon mal mit dazu holen. Manchmal sind die auch Teil der Gruppe. Und dann können die sagen, was ist, wenn die sich diese Welt angucken, was ist denn deren Perspektive? Und dann kann man mal diese Hypothesen überprüfen. Und andere Möglichkeiten sind zum Beispiel, dass man diese 3D-Welt auch aufgebaut lässt. Also zum Beispiel im Rahmen von Veränderungsprojekten, dass man sagt, wir treffen uns in einem Monat wieder und überprüfen, sind die Prioritäten noch die gleichen oder nicht. Also sowohl von einem haptischen, statischen Objekt, was tatsächlich da bleibt, bis hin zu, wir machen ein Foto, machen jetzt einen Maßnahmenplan, ist alles möglich.
Okay, verstehe. Und genau, das beantwortet auch schon meine nächste Frage, ne? So, also im Sinne der Dokumentation, klar, behalten ist das eine, aber dann entsprechend dokumentieren, fotografieren und dann, ja.
Also was ich gerne mache an der Stelle, ist, dass ich gerne mit diesen Online-Whiteboards arbeite, ob man da jetzt Team Mural oder Miro oder was es auch immer gibt. Weil der Hintergedanke ist, wenn ich diesen zweiten Analyseschritt auch schon anfange, digital zu denken, meistens nutze ich gerne die Plattform, die in der Organisation existiert. Klar. Und versuche, dieses Ergebnis direkt zu überführen in das Medium, was auch die Organisation verwendet. Weil, und das ist vielleicht so, also das hat noch nicht ganz das Ziel erreicht, wo ich hin will. Aber diese gesamte 3D-Methode funktioniert erstmal ohne jegliches Papier. Und das bedeutet, es gibt am Ende auch keinen Müll. Also es ist quasi so, mein Ziel ist irgendwann so dieser Zero-Waste-Workshop. Also ein Workshop, wo am Ende kein Müll entsteht, wo nicht irgendwie ein Baum dafür gestorben ist, alles, was sich da an Papier und Tape und Kram am Ende im Raum sich ballt. Und hier bei den 3D-Welten ist es so, das gesamte Material zum Erstellen der 3D-Welten kann ich wiederverwenden, ne, abspülen und neu verwenden. Wenn ich die Dokumentation in einem Online-Board mache, kann man direkt digital weiterarbeiten. Und diese Vorstellung, dass ich in eine Organisation kommen kann, einen Workshop durchführen, Inhalte generieren und die Organisation verlassen kann und habe dabei keinen oder ich sag mal minimal Müll verursacht, weil vielleicht hier und da noch mal ein Post-it rumgegangen ist oder eine Notiz gemacht wurde. Das ist so ein bisschen das Ziel, wo ich glaube, das wäre schön, da dem näher zu kommen.
Okay, ja, spannend, spannend. Genau, also dann klimaneutral oder irgendwann dann.
Klimaneutrale Workshops. Also, ne? Genau, wie kriegt man das hin, dass der CO2-Abdruck sinkt?
Ja, das ist so, das ist so. Auch ein spannendes Thema. Lass uns noch mal jetzt mit dem Abschlussbild weiterarbeiten. Das ist abmoderiert. Die Teilnehmenden haben für sich das herausgenommen, was sie tun können. Nochmal, was auch immer das für die einzelnen Teams dann bedeutet, ob sie das diskutieren mit den Stakeholdern, ob sie es umsetzen, ob sie in eine Retro gehen nach einem gewissen Zeitraum. Wie reflektierst du dein Wirken als Moderierender, als Facilitierender? Also was ist für dich ein guter Workshop, wenn er zu Ende ist, die Teilnehmenden sind raus? Woran machst du es fest, ob du wirksam warst?
Also ich glaube, was mir immer wieder auffällt ist, und das spreche ich auch vorher immer mit den Kunden ab, dass ich nicht garantieren kann, dass wir bis zu einem bestimmten Punkt kommen. Weil die Methode immer an der Stelle Zeit braucht, wo man feststellt, hier braucht es Klarheit im Team. Also ganz häufig habe ich das, dass ich vorher Sachen abspreche und dann heißt es, nee, alle wissen, was die Organisationsziele sind und wie wir die erreichen. Und dann sage ich, ja, dann sind wir ganz schnell fertig. Und dann merkt man in Phase 1, okay, das geht hier schon völlig auseinander. Und dann, ja, aber wir haben doch die PowerPoint zweimal rumgeschickt und wir haben die doch mal in einem Videocall besprochen. Warum wissen das denn nicht alle? Und es wird halt dadurch schön deutlich, dass jedes Mal, wenn die Gruppe Schwierigkeiten hat, die Phase abzuschließen und in die nächste Phase zu kommen, dann braucht es einfach auch die Zeit für diese Klarheit. Verstehen wir, reden wir von denselben Sachen? Priorisieren wir die gleichen Themen unter Stress? Haben wir die gleiche Perspektive auf die Stakeholder? Mhm. Haben wir die gleiche Idee, wer wofür Verantwortung übernimmt und wie wir damit umgehen? Und wenn dieses Team am Ende es schafft, all diese Fragen für sich gut zu beantworten, dann ist das, also ganz häufig gibt es so Aha-Momente zwischendurch, wo Leute so sagen, jetzt verstehe ich das. Und dieser Austausch, der da drin passiert ist, der bietet eine gemeinsame Erfahrungsgrundlage, um später darauf wieder zu referenzieren. Also vielleicht so, was mir wichtig ist, ist gar nicht, dass ich von außen reinkomme und sage, ich weiß, wie es richtig ist, ich erkläre ich mal den Zielzustand. Was ich aber erreichen möchte, ist so ein bisschen die Erbse unter die Matratze zu legen, ne? Bei der Prinzessin auf der Erbse, dass wenn die Organisation oder das Team sich später wieder zurückrollen wollen in den Alltag und wir machen das wieder so wie immer, dass man dann doch irgendwie merkt, na, ganz so bequem ist es nicht mehr. Ach, da passiert das Gleiche wie da und da. Da laufen wir gerade in dieselbe. Nee, wir müssen das mal anders machen. Wie? Das kann ich gar nicht von außen jetzt festlegen. Da kann man Tipps geben, man kann vielleicht eine Richtung aufgeben, aber das Team oder die Organisation braucht dann häufig noch mal ein paar Iterationen in der eigenen, im eigenen Ausprobieren. Aber was ich hier schaffen kann, ist, dass Organisationen diesen Prozess des Alignments an ganz vielen Einzelbaustellen sehr gut erleben können und danach merken, wo machen wir das in unserem Alltag nicht? Warum drückt jetzt irgendwo die Erbse? Wo müssen wir uns jetzt nochmal bewegen? Und dieser Austausch, der bei diesem Prozess entstanden ist, sorgt ganz häufig dafür, dass Silos, die sonst nicht miteinander reden, plötzlich verstehen, warum agieren bestimmte Leute so. Personen, die dieses Gefühl haben, es gibt doch eine ganz einfache Lösung fürs Thema, plötzlich verstehen, wie komplex die Situation am Ende ist. Und Und das macht, glaube ich, den größten Mehrwert aus, dass das Verständnis am Ende größer geworden ist füreinander. Und das hat, es ist schwer zu bemessen, aber das hat, glaube ich, im Alltag an vielen tausend Millionen kleinen Entscheidungen einen Impact.
Ja. Okay, ja, ja. Und eine Frage, die ich hatte, die habe ich mir vorhin notiert, die ist noch nicht ganz beantwortet. Also, wenn du jetzt eben so ein Thema entdeckst, also sagen wir mal, es wird diskutiert, ja. Bleiben wir doch mal bei dem Thema, du hast es ja vorhin schon mal gesagt, bei dem Thema Wertschätzung. Ne? Also dann wird das so gebaut und dann irgendwann im Laufe des Workshops stellst du oder die Teilnehmenden vielleicht fest, ach guck mal, das ist so ein Attention Point, ja, da sollten wir, glaube ich, nochmal genauer hinschauen. Und jetzt frage ich mich gerade, wie genau passiert das mit der 3D-Weltenmethode? Also packst du dann nochmal eine weitere Seematte aus und sagst, okay, lass uns mal abtauchen in das Thema Wertschätzung? Oder ist da noch genug Platz auf der Matte? Die ist ja auch endlich. Wie moderierst du vertiefende Explorationen? Wie muss ich mir das vorstellen? Oder sagst du, ach, also, komm, jetzt machen wir mal nichts mit der Mathe, jetzt machen wir mal was anderes.
Genau, kann man auch. Also da, auch da gibt es nicht, dass ich sage, das muss man genau so machen. Also es hängt natürlich ein bisschen vom Zeitfaktor ab. Wenn ich jetzt sage, ich begleite eine Gruppe über 2-3 Tage, über eine komplexe Klausurtagung, da habe ich ganz andere Zeitfenster, das auch nochmal abseits dieser Welt auszuarbeiten oder ausarbeiten zu lassen. Wenn ich jetzt innerhalb eines sehr engeren Zeitfensters unterwegs bin und ich würde schon mindestens 4 Stunden mindestens, aber so 4 bis 8 Stunden für so einen Workshop-Tag einplanen, dann reicht manchmal auch einfach ein Marker, wo man sagt, hier müssen wir uns nochmal später das Vertiefen da angucken. Da sind wir jetzt, wir merken, hier kommen wir irgendwie nicht weiter. Und das ist vielleicht auch so diese, die Idee dabei ist, die Methode sorgt nicht dafür, dass Konflikte verschwinden. Ganz im Gegenteil, es werden die Konflikte aufgedeckt, aber in dem Moment, wo sie sichtbar sind, ne, jemand sagt, das Feld muss nach links, nein, nach rechts, nein, nach links, nein, nach rechts, und wir können uns nicht einigen, kann ich immer auf die Metaebene gehen und sagen, was passiert denn, was sind denn die Auswirkungen auf unsere Arbeit, wenn dort das gleiche Thema für dieselbe Unklarheit sorgt? Und dann erkennt die Gruppe ganz schnell, entweder, ja, ganz ehrlich, das Thema kommt bei uns nie vor, das ist jetzt hier irgendwie so ein Wort-Hickhack, oder, ja, das ist genau das Problem, was uns im Arbeitsalltag auffällt. Und dann kann ich wieder sagen, wie wollen wir jetzt damit umgehen? Also die Methode zeigt auch physisch sehr schön auf, wo gibt es gerade, wo ist die Energie, wo gibt es Konflikte? Und dann kann ich jedes Mal auf dieses Thema reingehen und sagen, wie wollen wir jetzt damit umgehen?
Okay, okay.
Und also das vielleicht an der Stelle.
Ja. Ja, danke schön. Wow. Ich habe so noch ein paar abschließende Fragen. Ich denke, du hast an vielen Momenten, ne, weil das wolltest du ja auch nochmal diskutieren, so Abgrenzung zu anderen Methoden. Aber ich glaube, es ist gut hörbar geworden, wie andere Moderationsmethoden, Workshop-Methoden, Kreativmethoden sich in den 3D-Welten widerspiegeln oder eben auch nicht. Ne? Welche Schwierigkeiten, sei es jetzt die Punktabfrage, sei es ein Kreativmoment, sei es aber auch, wie häufig verändere ich oder manipuliere ich das Gesamtergebnis oder das Zwischenergebnis, ist, glaube ich, deutlich geworden, dass die 3D-Weltenmethode da verschiedene Painpoints, die du beobachtet hast, aber die natürlich auch unsere Hörenden beobachten, gelöst werden können.
Ja, also vielleicht an der Stelle, die Idee bei den 3D-Welten ist, dass es eine Art Werkzeugkoffer-Tool ist, wo aber auch ganz viele andere Sachen angeknüpft werden können. Also ich würde gar nicht sagen, die sind so exklusiv auf eine Art von nur das darf verwendet werden. Also ich kenne viele Fans von Klemmbausteinen, ne? Und das ist super. Also ich habe mittlerweile auch eine quasi Mini-Erweiterung, wo es so 6 Ecke mit Klemmbausteinen gibt. Und dann kann ich also auch die 3D-Welten-Logik kombinieren mit Klemmbausteinen-Visualisierungsmethoden. Super. Ja, genau. Also die Idee dabei ist, dass jeder das, was er schon kann, mit dieser Methode wieder ich sag mal, insofern noch mehr rausstellen kann, weil man sich wieder mehr auf das konzentrieren kann, was man eigentlich gelernt hat. Also es gibt manche, die bauen OKRs damit. Es gibt manche, die bauen ihren agiles Backlog damit. Manche nutzen das für Feedbackgespräche, manche nutzen das im Einzelcoaching. Also egal, welche Ausbildung man hat, man kann das damit kombinieren und dann ausfüllen mit den eigenen präferierten Methoden oder mit präferierten Möglichkeiten. Weil du vorhin gefragt hast, was ich total gerne mache, manchmal auch zum Abschluss, sind die Debriefing Cubes von dir. Das ist immer noch einer meiner Lieblings-Debriefings-Elemente, was auch ein spielerisches Element mitbringt und was sich super anbietet an der Stelle. Und dann sage ich auch, warum das Rad zweimal erfinden, wenn es schon mega coole Tools gibt. Absolut, und so bin ich immer ein großer Fan davon, die Dinge so modular zu bauen, dass jeder sich am Ende die so zusammenbauen kann mit den Elementen, die er am besten findet.
Ja, und für mich ist es so, dass wenn wir im Workshop-Design, ich sage es jetzt mal ganz, ganz einfach, anfangen, Methoden, Wirkweisen, Spiele zu verschmelzen, ist es, glaube ich, dennoch wichtig, sich dessen bewusst zu sein, was verändere ich, wo, wie und warum. Also finde ich, eine bewusste Entscheidung zu machen, dass es nicht einfach so passiert und man sich dann wundert, oh, warum ist das jetzt mehr rausgekommen? Und auf der anderen Seite aber auch, ich bin da fast nur sehr minimalistisch unterwegs, so die pure Wirkweise einer Methode oder Fragestellung oder Intervention auch wirklich auch zu kennen, ich meine, zu kennen, zu leben.
Na, atmen zu lassen, so ein Stück weit.
Ja, so das, genau, das ist halt auch, dass wir halt einfach nicht nur ein Methodenfeuerwerk machen, des Methodenfeuerwerks wegen, sondern dass wir eben sagen, ach guck mal, ich habe hier einen Engpass oder einen schwierigen Moment oder eine Beobachtung gehabt und habe eine Hypothese gehabt und habe deshalb meinen Workshop-Design angepasst, umgepasst, also vorbereitet oder eben ad hoc dann angepasst. So, und ich glaube, das ist so die Bewusstseinsebene, wo ich uns Moderierende oder Facilitierende, wenn ich das jetzt einfach mal als Synonym verwende, dann eben sehe, ne? Wo wir auch dann den Raum halten, sind, natürlich präsent sind, natürlich auch zuhören und nachspüren und auch dann den Teilnehmenden den Raum ermöglichen oder aufmachen oder sie einladen, dass sie eben da partizipieren und auch für sich was entdecken, ne? Weil es ist ja ihr Team.
Und das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, weil ich das gut finde, weil du es gerade ansprichst. So, ich bin gar nicht so der Fan von so einer Überlastung und zu bunt. Und die 3D-Welten habe ich zum Beispiel auch auf ganz verschiedenen Flughöhen eingesetzt. Also von Geschäftsführung und Vorstandsebene bis hin zu ganz operativ handwerklichen Teams, die sehr praxisorientiert unterwegs sind. Und ich hatte noch nie Schwierigkeiten, weil ich auch nicht sage, das ist jetzt ein Spiel, mit dem ich daherkomme, sondern diese Sechsecke, die haben ein gewisses Gewicht, ne? Die wirken wertig in der Hand, ist wie so ein iPhone, die sind glatt, die sind weiß, da schreibe ich meine Ideen drauf. Dieses Höhenprofil, das ist irgendwie logisch, wir priorisieren in die Höhe, na, dann machen wir unsere Stakeholder und so baut sich das nach und nach auf, so scheibchenweise. Und die Elemente sind alle sehr klar, sehr clean gehalten. Man kann die auch bunt und ein bisschen witziger machen, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, es sehr sauber und klar aufzubauen. Und das mag ich, wenn es am Ende, und das dieses Methodenfeuerwerk, was du ansprichst, also einerseits, irgendwann ist der Kofferraum voll oder die Tragetasche und ich bin zum Beispiel immer in der Bahn unterwegs. Das heißt, ich habe dann halt immer irgendwie einen Rucksack mit dem Material dabei. Das heißt, irgendwann gibt es auch physische Grenzen, wie viel Material bringt man mit. Und andererseits finde ich, manchmal genieße ich auch einfach die Ruhe und die Klarheit, wenn die Themen unruhig sind, dann soll das Material nicht zusätzlich auch noch unruhig sein, sondern dann braucht es manchmal auch einfach eine gewisse Einfachheit, Klarheit in der Linie und im Material.
Ja, wunderbar. Ja, danke schön, Mensch. Und ich habe natürlich, das hat sich auch nicht geändert in den letzten 2 Jahren, auch noch so 2 abschließende Fragen für dich. Also das eine ist, was ist eigentlich dein ultimativer Facilitation-Tipp? Das muss jetzt gar nicht konkret auf die 3D-Welten-Methode gemünzt sein, das kann es aber.
Ich glaube, der ultimative Facilitation-Tipp, den ich geben würde, ist, weil der mir besonders schwer fällt, vielleicht daher, andere schaffen das sehr gut, aber was ich für mich immer mehr entdecke und versuche durchzuhalten, ist Momente des Schweigens und der Ruhe auszuhalten. Häufig erlebe ich das, ich stelle eine Frage, alle gucken das an und ich denke, ja, ich sehe doch schon drei Elemente, dann stelle ich gleich drei Nachfragen und wirklich mal eine Minute abzuwarten. Oder man gibt eine Frage, man kriegt sofort eine Antwort und man will die nächste Frage, sondern einfach nochmal eine Minute nachzuspüren und einfach nur zu nicken und zu sagen, okay, und sonst noch. Na, also dieses Aushalten von Stille und das in die Gruppe zurückgeben und dadurch eben auch diesen Raum geben, Themen nochmal selbstständig zu durchdenken. Gerade, und da vielleicht der Bogen zu den 3D-Welten, wenn die Themen komplex sind, dann passiert ganz viel. Und ich erlebe das häufig, dass die Leute ein ganz anderes Zeitgefühl haben als ich. Für die ist das mega schnell vorbei. Und wir haben da 8 Stunden dran gearbeitet. Und da den Leuten auch mal ab und zu eine Erholungspause zu geben, ist ganz praktisch.
Ja, okay, ja, cool, danke schön. Und ich muss mich jetzt aber entscheiden, ich habe hier so viele Fragen, aber die Zeit ist natürlich auch irgendwann auch mal begrenzt für diese Aufnahme. Was ist denn dein, vielleicht noch ein besonderes Erlebnis mit den 3D-Welten, eins, das du teilen kannst, wo du sagst, wow, das hat dich selbst berührt, dass du so etwas erschaffen hast und dass sowas möglich wurde?
Ja, also ich könnte jetzt von so vielen Geschichten erzählen, wo irgendwelche Dinge auch mal schief gegangen sind, aber das Schöne ist, ich würde sagen, die sind easy to learn und hard to master. Also auch jetzt gibt's immer noch Situationen, wo ich immer wieder dazulerne und neue Sachen entdecke und auch mir Dinge schief gehen, aber trotzdem ist der Kunde am Ende begeistert. Und ein Element, das mir noch eingefallen ist, das war so eine Gruppe, sagen wir mal vorsichtig, die waren durchaus skeptisch, was sowas angeht. Also die waren das sehr wenig gewohnt, auf diese Art und Weise zu arbeiten. Eine hohe Skepsis war im Raum. Und dann haben die sich drauf eingelassen, ne, haben das gebaut, haben daran gearbeitet. Und zum Schluss stand dieser größte Skeptiker mit verschränkten Armen vor der 3D-Welt und sagt so, da haben wir ein richtiges Kunstwerk geschaffen. Und dieser Moment, wo die Person das so zum Eigen gemacht hat und dieses, wir haben das geschaffen, also wenn ich es als Facilitator schaffe, so weit aus dem Prozess rauszutreten, dass die Gruppe das Gefühl hat, ja, warum warst denn du eigentlich da? Wir haben ja alles, das ist eigentlich perfekt, ne? Also es ist schwierig, um wieder gebucht zu werden, aber es ist eigentlich perfekt von der Facilitation, dass die Gruppe so sehr diesen Circle of Magic hatte, dass sie richtig so dieses, oh, da haben wir ein richtiges Kunstwerk geschaffen. Oder die eine Gruppe, wo ich dann irgendwann gesagt habe, Leute, es ist jetzt 18 Uhr, wir müssen jetzt echt einen Strich drunter ziehen, wir haben jetzt echt mega krass durchgezogen. Und dann ist so eine hochgeschreckt, was? Schon so spät? Aber ich dachte, oh, die Zeit ist so schnell vergangen. Also diese Sogwirkung, wenn die so deutlich wird, das sind meistens die Momente, wo ich am meisten stolz bin, mich freue und das Gefühl habe, dass das ist so die Kunst der Facilitation, Leute 8 Stunden lang hochgradig arbeiten zu lassen und danach merken sie erst, krass, ich kriege ja Muskelkater im Kopf, weil das war ja richtig viel, was wir da reingepackt haben.
Ja, toll, Jannik. Und ja, wie du sagtest, also ich glaube, wir haben jetzt ganz viel über die Methode gesprochen, die Wirkweise, die verschiedenen Phasen und auch Abgrenzungen zu anderen Methoden, bis hin zu, wie sich denn dann das für die Teilnehmenden so entwickelt und gestaltet. Aber wir dürfen nie vergessen, genau die Diskussion, also das, was die Teilnehmenden entdecken, wie sie nachdenken, wie sie auf deine Fragen und Fragen untereinander, ne, in Resonanz gehen und das für sich klären oder eben auch nicht klären, vertagen oder eben jetzt besprechen, das sind natürlich ganz, ganz wichtige Momente, die wir leider nicht in 50 Minuten Podcast-Folge alle beleuchten können. Da gibt es dann so vielfältige Reaktionen.
Komm, auch ein drittes Mal. Wieder was Neues, was ich dir erzählen kann.
Absolut, ja. Aber ich fasse also auf jeden Fall nochmal zusammen. Also, und ich verlinke, wie gesagt, alles. Also wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, dass die Methode an sich auch prämiert wurde, dass du das auch nicht nur jetzt anwendest und selber entwickelt hast, sondern dass es dann natürlich auch entsprechende Ausbildungen und genügend Möglichkeiten gibt, das auch mal selber zu erleben. Also das kann ich alles dann verlinken, ja, aber so als Werkzeugkoffer hattest du es ja beschrieben. Auf jeden Fall ergebnisoffen, das habe ich verstanden, ja. Was es eben ermöglicht, Themen zu sichtbar zu machen, zu priorisieren, die eigene Verantwortung und die Commitments gegenüber Stakeholdern auch sichtbar zu machen. Ja. Immer so eingebaute Stressfrage sozusagen, ja, wo kann Energie auch frei werden oder wo soll die frei werden? Kann ja nicht nur aus Stressmomenten heraus entstehen, sondern kann ja auch eine bewusste Entscheidung sein, bevor Stress entsteht. Bis hin dann zu ja, den Konflikten und den Brücken und den Möglichkeiten, dann auch diese Themeninseln zu verbinden. Aber was ich auch schön finde, dass du sagtest, Mensch, und das Ergebnis, das Kunstwerk, wie einer deiner Teilnehmer das sagte, das ist auch in der Dokumentation, aber auch wenn das dann mitnimmt, anschlussfähig und auch erklärbar, auch Wochen, Monate später, will ich sagen Jahre später, das können auch andere verstehen. Also da muss ich eben jetzt nicht Teil der Entwicklung gewesen sein. Ich muss nicht vor Ort live dabei gewesen sein. Ich kann mir das auch ein Stück weit erschließen, beziehungsweise dann Fragen stellen, ne? Weil es eben auch mit Schrift, ne? mit simplen, einfachen, minimalistischen Sechsecken arbeitet, aber eben mit ganz klaren Metaphern auch, ne? Also die Seematte und die Höhe und dann eben die Brücken, die Menschen und die Häuser, so dass man dann ganz klar sagen kann, ach guck mal, das sind die Elemente oder die Dimensionen, wie du es genannt hast, die da so alle in einer Visualisierung zusammenkommen. Wow. Das war ein ganz schön langes Gespräch. Das ist toll. Ich danke dir, dass du uns genau so Einblicke gegeben hast, wie es entstanden
ist. Total gerne.
Was das mit den Teilnehmenden macht. Ja, ich vermute, das war nicht unsere letzte Podcast-Folge. An der Stelle wirklich nochmal herzliches Dankeschön nach Hamburg.
Ich danke dir. Sehr schön, dass ich wieder da sein durfte. Hat mir sehr viel Freude gemacht.
Ja, und dann all unsere Hörenden, genau, schaut auf jeden Fall in die Shownotes rein. Ich habe so Vorahnung, dass die besonders lang sind. Dort werde ich alles, was wir so erwähnt haben von den Spielen, auch über den Debriefing Cube, verlinken. Und auch noch eine Information in eigener Sache. Es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis die letzte Podcast-Folge beziehungsweise die nächste Podcast-Folge live ist. Ich habe zwischenzeitlich auch das Buch zum Podcast, könnte man sagen, gemeinsam mit der lieben Anna Hoffmann publiziert, das verlinke ich euch auch in den Shownotes und da könnt ihr auch gerne mal hineinschmökern. Also bis dahin, ihr euer Julian.
Ihr erreicht Julian unter hallo@keylearning.net. Er freut sich über Anregungen, Hinweise und Feedback.